Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Holger Meuser darf heute mit dem Wort dienen. Wer unserem Predigtplan so ein bisschen folgt, der hat vielleicht gesehen, dass wir jetzt im Lukas-Evangelium sind, laut Predigtplan, und zwar im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums, und das sind diesmal die Verse 8 bis 20. Und das ist die Geschichte der Hirten, die die Engelschöre hören und dann zu Maria kommen. Ich lese mal den Text rein und ich hoffe, das wird nachher so eine runde Sache, wo wir den Muttertag berücksichtigen, ohne den Text zu sehr zu verbiegen. Also die Lesung. Lukas, Kapitel 2, Abvers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen. Sie lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Natürlich ist diese ganze Einbettung des Textes ab Lukas 1 die Geschichte von natürlich Josef und Maria, aber natürlich mit, sage ich mal, dem Hauptfokus, wie es alles dazu kam, dass der Herr Jesus Christus auf diese Welt kam. Das ist auch oft im Weihnachtstext dann hier der Fokus. Den Fokus möchte ich heute mal ein bisschen verschieben und zwar einen Schwerpunkt legen auf die Verse 17 bis 20 in diesem Text. Und zwar über die Hirten etwas sagen und über Maria etwas sagen. Hirten, das waren in der Regel eher mal einfache Leute. Manche hatten eigene Schafe, manche haben für andere Besitzer Schafe gehütet. Jetzt im Gegensatz zu dem, was vielleicht sonst in Jerusalem da war, an Schriftgelehrten, Pharisäern und Sadduzäern und wie sie alle heißen, war so der gewöhnliche Hirte eigentlich jetzt nicht so der Gebildete oder Verkündiger oder Prediger, Also von einem Hirtenprediger wird weniger in der Bibel berichtet. Und dennoch haben sich die Engelscharen, hat sich Gott durch die Engelscharen diesen Hirten mit dieser weltverändernden Botschaft anvertraut. Das ist für uns durch jährliche Wiederholung, wie wir den Text meistens zu Weihnachten lesen, ganz natürlich, aber schon sehr erstaunlich, dass Gott diesen Menschen dort begegnet auf der Weide und sich nicht beispielsweise irgendwelchen Königen zeigt. Ganz im Gegenteil, selbst die Weisen aus dem Morgenland, die dann später aber in Matthäus kommen, mussten sternkundig sein und sehr gelehrt, um den Zeitpunkt des Kommens Jesu genau deuten zu können. Und selbst König Herodes benötigte das kombinierte Wissen von Schriftgelehrten und Hohepriestern, um danach noch Bethlehem als Geburtsort Jesu zu identifizieren. Das ist also im zweiten Kapitel vom Matthäus-Evangelium die Geschichte. Den Hirten gibt es der Herr einfach so. Und zwar ganz direkt, unmissverständlich, konkret. Ohne dass sie etwas dazu getan hätten, um sich das irgendwie zu verdienen. Also hier scheint für mich so ein bisschen der Gedanke, oder die scheint für mich so ein bisschen Gottes Art offenbar, uns sehr gerne unverdient Geschenke zu machen. Dann könnte man sich sagen, na gut, den Hirten wurde es jetzt gegeben, aber heißt das in der Bibel nicht, suchet und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan? In Lukas 11, 19 beispielsweise. Also war Gottes Offenbarung, anders ausgedrückt, vielleicht ein bisschen Perlen vor die Säue, weil die Hirten, die haben ja irgendwie gar nicht danach gefragt. Und man gibt es ihn trotzdem. Hätte er sich nicht ein besseres Publikum nehmen können, vielleicht in Jerusalem? Das kommt natürlich darauf an, was man denkt, was diese Verkündigung durch die Engel, was Gott mit dieser bewirken wollte. Aber ich sage mal nein, das waren genau die richtigen Leute. Und zwar zeigt sich das aus der Reaktion der Hirten, dass sie doch, wenn auch indirekt, nicht wirklich benannt, Suchende waren. Also die Verse, das kann man ganz gut nachvollziehen, in Versen 17, 18 und 20. Lese noch mal kurz. Als sie, also die Hirten, es aber gesehen hatten, dann setzten sie sich hin und hüteten weiter ihre Schafe. Ach nee, sie machten das Wort bekannt, das über dieses Kind von ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich sehr, was da von ihren Hirten gesagt wurde. Vers 20, und die Hirten kehrten zurück, fertig mit dieser Aufgabe, oder beziehungsweise selbstgewählten Aufgabe, muss man ja sagen, priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Also diese Dankbarkeit und diese Freude von dem, was ihnen verkündet wurde, ist sichtbar. Und das ist eine Reaktion von Leuten, die durchaus etwas gefunden haben, was ihnen kostbar ist. Also wie könnte man eigentlich adäquater und vorbildlicher reagieren als die Hirten? Die Freude über die Botschaft und ihr Gotteslob spiegeln wider, dass sie sehr wohl Suchende waren und jetzt gefunden hatten. Aber wer jetzt meint, dass der normale Hirte sich in seiner Komfortzone befindet, wenn er herumläuft und allen Menschen, die ihm begegnen, theologische Gottesoffenbarung verkündet, die, wenn überhaupt, normalerweise Pharisäern, Schriftgelehrten oder Propheten vorbehalten waren, der hat die Essenz des oft einsamen, vielleicht auch eher einsilbigen Hirtendaseins nicht mehr im Blick. Doch trotzdem ist bei den Hirten keine Angst vor Blamage, keine Angst vor Scheu, vor großen Worten, die sie empfangen haben und weitergeben. Vielleicht ist die Scheu doch da und das wissen wir einfach nicht. Aber selbst wenn sie Scheu hatten und es ihnen unangenehm war, wird das überwunden durch das, was ihnen anvertraut ist und was sie weitergeben möchten. Die Freude ist größer als die Angst. Vielleicht als kleiner Hinweis, also wenn Sie das Wort bekannt machen, dann ist damit jetzt nicht wie sonst Evangelium gemeint, sondern die konkrete Botschaft, die Ihnen die Engel gesagt hatten. In diesem Fall. Wobei das ja so ein Mini-Evangelium schon beinahe ist. Und während die Bekanntmachung dieses Wortes so eine punktuelle Geschichte ist, die Bekanntmachung des Wortes, das haben sie einmal gemacht, was sag ich mal, die Hirten haben ihre Runde gemacht, wen sie getroffen haben, die haben das erzählt. Das sieht man sprachlich aus dem Verb und der Verbform, dass das eine eher mal einmalige Sache ist, die jetzt auf die Situation bezogen war. Ist das andere eins, was dann anhält und bleibt. Und zwar, das andere ist das, was in Vers 20 über die Hirten steht. Und zwar das Preisen und Loben Gottes. Das ist eine veränderte Lebenseinstellung, die die Hirten erfahren haben und durch die ihre Begegnung mit sowohl den Engeln als auch Maria und dem Christuskind, also ihrem Retter, einfach so Ausdruck findet in diesem Lobpreis Gottes. So, jetzt kommen wir zu Maria in Vers 17. Wer ist das denn jetzt mit Maria und ihrem Verhalten, mit all dem, was so in dieser Zeit auf sie einprasselt an bahnbrechenden Erlebnissen? Nachdem Maria in Lukas 1 ihre Schwangerschaft von dem Engel Gabriel verkündet bekommen hat und daraufhin ihre Verwandte Elisabeth besucht, die mit Johannes dem Täufer schwanger ist und mit Geist im Geist über Maria weissagt, antwortet Maria mit einem Gotteslob, dem sogenannten Magnifikat der Maria, in Lukas 1, ab Vers 46. Indem sie Gott für seine wundersamen Wege und insbesondere seinen rettenden Umgang mit den Schwachen und Armen in der Welt lobt. Für Maria scheint es so, ist es eine andere Art von Handeln in diesem Moment, als die Hirten gehandelt haben. Bei ihr ist es so ein Zuhören, an sich geschehen lassen, über sich geschehen lassen und dabei aber ihr Vertrauen auf Gott richten. Zumindest lässt das, was wir in unserem Text auch über Maria lesen, diesen Schluss zu. Nochmal Vers 19 dazu. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Eigentlich, jetzt werde ich wieder ein bisschen pieselig, ist es vom Altgriechischen, müsste man sagen, weil das Erwägen dort dem Bewahren untergeordnet ist. Sprachlich müsste man eigentlich noch mal besser sagen, Maria aber bewahrte alle diese Worte, indem sie sie in ihrem Herzen erwog. Und was bedeutet jetzt dieser Satz? Also erstmal, und den meisten von euch verrate ich da wahrscheinlich nichts Neues. Was heißt denn dieser Satz nicht? Dieser Satz heißt nicht, Maria war von all diesen Dingen so emotional berührt, dass sie sich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren immer wieder gern daran erinnerte und ihr wurde dabei ganz warm ums Herz. Und jetzt kommt so ein kleines Auslegungs-Aha, das ist nicht das, was im Text steht, Komma. Der Rückschluss, dass das dann gar nicht der Fall gewesen sein könnte, zusätzlich ist allerdings auch falsch. Ja, also Maria kann sehr wohl diese emotionalen Momente und wie es gerade geschrieben haben, gehabt haben. In München ist ja ganz natürlich irgendwie, das hätten wir vielleicht auch. Nur ist es halt nicht das, was da steht, von daher wäre jetzt die Auslegung so falsch. Was bedeutet das denn, was da steht? Es gibt so drei Schlüsselworte, die beiden Verben und das Herz. Auf die will ich kurz mal eingehen. Und zwar So, genau, bewahren. Was bedeutet dieses bewahren? Also steht, spare ich mal die griechische Zeitform, aber das bedeutet, dass Maria es dieses Bewahren wiederholt tat über einen längeren Zeitraum und nicht nur in jener Nacht. Es ist so ein wiederholtes Bewahren, immer wieder bewusst bewahren. Es bedeutet sowas wie aktiv behüten, festhalten, vor dem Vergessen bewahren. So als Bild, Maria hält einen Schatz mit beiden Händen umklammert. Und das ist so eine anhaltende Haltung. So hält sie das, was ihr begegnet, umklammert. So, dann kommen wir zu dem Herzen. Das wird ja auch öfter gesagt, weil ich immer selber darauf reinfalle und wir tagtäglich mit der anderen Bedeutung von Herz konfrontiert sind, sage ich es immer wieder ganz gerne. Das Herz, Kardia im Altgriechischen, ist für uns Gefühl, Wärme, Nostalgie. Für die Bibel ist es eher mal der Kern des Menschen, der Ort des Denkens, des Wollens und des Entscheidens. Also Maria denkt nicht schön an den Hirtenbesuch, sondern ihr ganzes Innenleben, ihre Überzeugungen, ihre Zukunftshoffnungen werden von diesem Ereignis geprägt. Und jetzt noch das Erwägen. Erwägen ist wörtlich ein Zusammenwerfen, fand ich erst ein bisschen komisch. Aber im Sinne von zusammenbringen, zusammensetzen, wie bei einem Puzzle. Ja, sie vergleicht die Engelsworte aus Lukas 1 mit den Hirtenworten aus Lukas 2. Sie setzt Prophetie und Erfüllung zusammen, sie ringt um einen Sinn. Das ist also kein Erwägen, ist jetzt kein emotionales Träumen, sondern aktive Denkarbeit. Man könnte übersetzen, sie rechnete damit, rechnete zusammen, überlegte hin und her, versuchte zu verstehen. Und im Zusammenspiel das Ganze nun, das Bewahren geht dem Verstehen voraus. Sie bewahrte erst, auch wenn sie es noch nicht versteht. Man hat was empfangen, etwas, sag ich mal, im Leben passiert, in diesem Fall eine starke Sache, die natürlich mit ihrem Kind zu tun hat, mit der ganzen Schwangerschaft, mit der unbekannten Situation. Sie hört Dinge, was Leute zu ihr sagen, und es ist überwältigend, kann sie gar nicht alles fassen. Aber sie quasi behält sich das und nimmt es sich wie so ein Zauberwürfel so ein bisschen zum Knobeln vor und versucht, um einen Schritt weiter zu kommen über die Zeit, sodass immer mehr ihr Verständnis über diese Dinge wächst. Das könnte für uns analog bedeuten, und jetzt, wir sind so eine Gemeinde, oft wird hier gepredigt, wir haben ja auch Jürgen und so weiter, die immer sagen, eigentlich geht es ums Tun, macht jetzt was. Und das ist ja per se richtig, dass man eine praktische Anwendung aus einer Predigt hat. Aber bei Maria wäre das jetzt sowas wie, wenn du immer einer bist, der sofort alles verstehen will und am liebsten auch sofort anwenden, dann wird manches, was Gott in deinem Leben tut, das wirst du einfach verlieren und aus dem Blick verlieren. Weil wenn es nicht in diese Schublade passt, verstehe ich, was ist das jetzt, damit kann ich was anfangen, dann legst du es beiseite. Und vielleicht ist eine kostbare Lektion, die über ganz lange Zeit in dir gären musste, die dir immer wieder vorholst und immer wieder drüber knobelst. Also Marias Haltung ist die des demütigen, geduldigen, aktiven Bewahrens. Nicht alles braucht sofort eine Tat. So, wie setzen wir das jetzt zusammen? Wir haben die Hirten, das Verhalten der Hirten und das Verhalten von Maria. Und es könnte ja die Frage aufkommen, die in etwa so lautet, gut, das haben wir verstanden, mal ist bei dem, was uns so im Leben passiert oder auch was Gott uns zeigt, aktives Handeln, sofortiges Handeln angesagt, wie bei den Hirten. Manchmal sollte man etwas sacken lassen, durchdenken, innehalten, bis sich Puzzleteile zusammensetzen und vielleicht mehr und mehr Sinn ergeben. Was ist denn jetzt wann dran? Und die schlechte Nachricht ist, dass der Text darauf keine Antwort liefert. Weder Hirten noch Maria bekommen eine Anweisung, wie sie mit dem Erfahrenen umgehen sollen. Die gute Nachricht ist, dass der Text darauf eine Antwort liefert. Ihr habt ja keinen Widerspruch, ne? Die schlechte Nachricht ist, dass der Text darauf keine Antwort liefert. Die gute Nachricht ist, dass der Text darauf eine Antwort liefert. Und zwar genau dieselbe. Beide Adressaten sind offen für Gottes Wort und Gottes Handeln, haben ihren Gott lieb und er ist ihnen kostbar. Daher tun sie natürlicherweise genau das Richtige. Also die Lektion des Textes für uns in diesem Sinne. Und nochmal, bei dem Text lasse ich jetzt das Jesu-Thema natürlich absichtlich mal raus. Das Große, aber in diesem Text, in dem kleineren Textabschnitt, ist die große Lektion: Wenn Gott an uns und in unserem Leben handelt, ist das richtige Hören mit dem offenen biblischen Herzen, also einem unserem Gott wohlgesonnenen Denken, Wollen und Entscheiden, das Wichtige für einen guten Umgang mit Dingen, die uns geschehen. Es geht nicht darum, die Anweisung zu kriegen, sondern zu schauen, offen zu sein für das, für Gottes Handeln in unserem Leben. Wir brauchen nicht für jede Kleinigkeit eine himmlische Anweisung. Was wir brauchen, ist Hilfe gegen unseren Unglauben, damit wir im Vertrauen lernen und aus diesem Vertrauen handeln. Und handeln kann in diesem Fall auch heißen, innehalten, einfach mal sich zurückziehen, nachdenken, festhalten und über vielleicht langen Zeitraum Dinge zusammensetzen, ohne gleich zu einer Lösung zu kommen. Amen. Ich würde jetzt noch beten. Und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zum Muttertag, weil Praxisteil lassen wir heute raus. Ich hatte noch einen, aber weil wir Abendmahl haben, den haben wir jetzt heute keinen Praxisteil. Jetzt nehmen wir mal Maria als Mutter und stellvertretend auch, was in ihrem Leben über ihren Sohn gesagt wurde und wo sie nicht weiß, wo es hingeht. Und auch wenn das eine ganz besondere, einmalige Situation in der Menschheitsgeschichte ist, ist es eigentlich bei allen, die Eltern sind, Eltern wollen werden, Eltern waren, so, dass diese Unsicherheit immer da ist. Und was habe ich am Anfang gesagt, liebe Mütter? Euch ist ein Heiland geboren und genau den braucht man, weil man es nicht selber in der Hand hat. Und es schöne Zeiten gibt und schlimme Zeiten gibt. Und da möchte ich einfach mal kurz noch für beten. Herr Jesus, wir kommen vor dich, weil du ein offenes Ohr für uns hast. Weil du möchtest, dass wir zu dir reden, weil du möchtest, dass uns das, was unserem Herzen schwer ist, an dein Ohr kommt. Ich möchte die Mütter in Verlängerung dann auch die Väter, die Eltern hinlegen, die auf dich so sehr angewiesen sind, wo am eigenen Leib ganz oft erfahren wird, dass das eigene Klugheit nicht ausreicht. Ja, selbst wenn es so wäre, dass alles richtig gemacht wird, aber auch da ist Versagen und Menschen machen Fehler. Und Kinder gehen ihren eigenen Weg, entwickeln ihre eigene Persönlichkeit und es bleibt irgendwie nichts übrig als so diese große Sache, ihre Seele immer wieder dir hinzulegen. Und ich bitte, dass du als barmherziger Gott dich der ganzen Kinder erbarmst. Und das wollen wir tun. Ich möchte dich aber auch für die bitten, deren Kinder verstorben sind und die gern eine großartige Zeit mit ihren Kindern gehabt hätten und sehr in ihrem Innern betroffen sind und wo der Trost vielleicht noch auf sich warten lässt. Uns diesen endgültigen Trost, der es dem Himmel gibt, möchte er die Eltern anvertrauen, die wirklich viel tun für ihre Kinder und sehen, wie ihre Kinder sich entfernen von dir, entfernen von dem, was gut ist, vielleicht schräge Wege gehen, schlechten Einfluss haben, dass du ihr Herz tröstest und ihnen Mut gibst und bewahrst, sodass sie auch diese Sache an dich abgeben können. Möchte ich auch für die bitten, die gerne Kinder hätten und die denken, nach die Probleme hätte ich gern, aber sie sind nicht Mütter und wollten es gerne werden. Ach, dass du sie tröstest und ihnen zeigst, dass es kein Status, Kinder sind kein Statussymbol, sondern Kinder sind geliebt, aber auch weil alle Menschen eben von dir geliebt sind. Du schätzt jeden und du willst jeden trösten und jedem das geben an Kraft und Liebe, was er so braucht und Stärkung. Und ich bitte dich deswegen für alle Eltern, dass du sie einfach segnest an dem heutigen Tag, dass sie stillhalten können, so wie eine Maria stillhält, wo sie vielleicht handeln wollen und dazwischen springen wollen, dass sie dem Ganzen noch Zeit geben, auf dich vertrauen können, dir ihre Kinder auch übereignen können in Entscheidungen, sich zurückhalten können, nachdenken können, da wo sie ihre Kinder nicht verstehen, sich Zeit nehmen, selber nachzudenken. Und da auch engagiert für ihre Kinder einzuspringen, wo sie wirklich Hilfe brauchen, wie du als liebender Vater an unsere Seite springst, wenn wir in Not sind. Bitte dich um Weisheit, da zu unterscheiden, offenes Herz und einfach um deine Barmherzigkeit, auf die wir zählen können und deinen Segen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.